So, guten Morgen und herzlich willkommen bei den Tech Days, vor allem zu dieser Session. Was gibt's Neues für Entwickler im Bereich SharePoint Server 2013? Mein Name ist Thomas Palmier und ich arbeite als Solution Architect bei Microsoft Consulting Services hier in Basel. Und als ich mir letzte Woche Gedanken gemacht habe, was packe ich in diese Session? Wir haben so viele Neuigkeiten mit SharePoint Server 2013, vor allem für Entwickler. Wir haben die neue Workflow Engine, also SharePoint 2013 verwendet jetzt die Windows Azure Workflow Engine. Ich habe nicht mehr die .NET 3.5 basierte Workflow Engine. Ich habe das Application Development Model, was sich radikal geändert hat im Vergleich zu 2010. Ich habe die Integration der Suche, also die Fast Search Engine, die ich bisher als separate Farm zu meiner SharePoint Farm installieren musste. Also ich musste zwei Farmen haben. Die Funktionalität ist jetzt in SharePoint integriert, was mir als Entwickler auch wieder viele Möglichkeiten bietet, die Fast Search Engine zu verwenden, das Customizing von Search-Resultaten, was jetzt nicht mehr über XSLT gemacht wird, sondern über Standard HTML und JavaScript, die neuen Web-Content-Management-Funktionalitäten wie Cross-Site-Publishing, dass ich von einer Site, innerhalb einer Site-Collection Content erstelle und ihn dann in anderen Site-Collections wieder brauche, die Navigation, die jetzt über Managed Metadata erstellt werden kann. Das heißt, ich habe einen Layer über meiner physikalischen Struktur von den Daten, um meine Navigationshierarchie zu implementieren. Search Engine Optimization und. Also es fiel mir ziemlich schwer, mich auf was zu reduzieren, was in eine Stunde passt. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, auf Apps zu fokussieren, auf die Neuerungen im Visual Studio und auf Client-Side-Object-Model und REST. Ich habe es zu Anfang schon erwähnt, ich arbeite für Microsoft Consulting Services. Nur zwei kurze Slides, um vorzustellen, was wir machen. Wir fokussieren uns dieses Jahr auf drei große Workloads, also so Streams. Einmal Dynamic Workplace, das sind die ganzen Business-Productivity-Lösungen. Einmal Data-Center-Solutions, wie kann ich die Lösungen hosten? Und dann unsere Mission-Critical, Business-Critical, Tier-1-Applikationen. Und in diesem Workstream-Workload Dynamic Workplace Solutions mit Content Management, mit Search, mit Collaboration, da haben wir vor allem dann SharePoint Server 2013 drin, als eines der Produkte, um so ein Workload zu implementieren. Agenda. Wir haben einen Überblick über die SharePoint Development Tools in Visual Studio. Was gibt's Neues für klassisches SharePoint Development, also Farm, Full Trust Solutions, Sandbox Solutions, aber auch was gibt's Neues für App Development. Wir schauen uns das Client-Side Object Model an, was gibt's da Neues in 2013 und dann noch die REST Interfaces. Fangen wir an mit den SharePoint Developer Tools. Also da war das größte Investment im Bereich von Apps. Wie kann ich Applikationen, ähnlich wie die für Windows 8, wie kann ich die für Office, aber auch für SharePoint entwickeln? Es gibt Erweiterungen am Client-Side-Object-Model, das hatten wir ja schon mit 2010, dass das eingeführt wurde, aber sehr limitiert. Wir hatten Limitierungen mit dem REST-Interface, mit dem List-Data-Service, das alles ist erweitert worden in SharePoint 2013. Und ich kann weiterhin meine Full-Trust-Solutions und Sandbox-Solutions implementieren, aber der Trend geht dahin, dass man mehr Apps entwickelt, weil ich da mit Apps meine Applikation aus SharePoint rausnehmen kann, SharePoint so weit wie möglich out of the box lassen kann und meine Applikation parallel dazu mit verschiedenen Möglichkeiten, die ich nachher noch vorstelle, da die Applikation außerhalb von SharePoint zu betreiben und dann über Remote Interfaces mit SharePoint zu kommunizieren. So sieht's aus in Visual Studio. Ich habe einmal den neuen Eintrag, der ist kaum lesbar, aber für einen neuen Eintrag für SharePoint 2013, App Development, nur noch zwei Einträge für Office Development und für SharePoint Development. Und ich habe hier für klassisches Development, für Farm Solutions, für Sandbox Solutions meine SharePoint Project Items. Die sehen ähnlich aus wie 2010. Wir haben kleine Änderungen für Content Types, für Listen Designer, die wir jetzt gleich noch anschauen werden. Klassisches Development, sieht wie gehabt aus. Ich wähle aus, soll das Ganze eine Farm-Solution sein oder ist es eine Sandbox-Solution und entwickle das dann mit meiner SharePoint-Site. Zu so einer Farm-Solution oder Sandbox-Solutions kann ich verschiedene SharePoint-Project-Items hinzufügen. Also je nachdem, ob es Full Trust oder Partial Trust mit Sandbox Solutions, kann ich meine verschiedenen Project Items hier hinzufügen. Da gibt es nicht viel Neues. Wo es aber was Neues gibt, ist, es gibt einen Designer für Site Columns und für Listen. Die gab es bisher eigentlich nur mit Zusatzprodukten, wie mit CKS Dev, das Community Kit für SharePoint, was mir sowas in Visual Studio integriert hat. Mit Visual Studio 2012 haben wir so einen Site Column Designer und einen List Designer jetzt mit out of the box dabei. Wo es auch noch Erweiterungen gab, ist mit dem Listen Designer. Da hatten wir ja bisher einmal einen List Instance Designer und wir hatten eine List Definition Add-on. Die beiden sind zusammengewachsen. Das heißt, ich habe hier zwei Optionen, die Radio-Buttons hier, ob ich eine neue Liste basierend auf einer vorhandenen Liste anpassen möchte, also zusätzliche Spalten hinzufügen, oder ob ich eine Instanz von einer vorhandenen Out-of-the-Box-Liste anwenden möchte. Und hier habe ich einen Ausschnitt aus meinem List-Designer, wie ich Attribute, also Columns, zu meiner Liste hinzufügen kann und das Ganze von Visual Studio aus. Und das möchte ich jetzt gern in der Demo zeigen. Wechsel da auf meine Demo-Maschine. Da haben wir übrigens die Suchintegration in SharePoint 2013 mit den Office Web Apps, wo ich hier meine Preview direkt in den Suchresultaten anzeigen kann und kann dann auch durch die Resultate hier mit Animationen direkt durch die Preview durch. Und sowas lässt sich auch, also diese Vorschau hier auf der rechten Seite, lässt sich mit HTML, JavaScript über diese Rendering-Templates definieren, was da drin sein soll. Schauen wir uns aber den List-Designer an. Ich habe hier eine Visual Studio Solution, mit der ich hier einmal einen neuen Member-Typ, eine Side-Column erstellt habe, ein Choice-Field mit diesen Optionen. Und ich möchte das Choice-Field gern in einer neuen List-Instanz in meinen Team-Members verwenden und habe jetzt hier meinen List-Designer, wo ich hier meine Attribute auswählen kann, welche Side-Columns brauche ich in der Liste, welchen Datentyp haben die und kann jetzt so ohne zusätzliche Add-ons hier mein Listen-Layout, meine Entität, wie hier zum Beispiel für die Team-Members, definieren. Dann erstelle ich die Solution, succeeded, und ich kann sie hier deployen auf meine SP-Sites Tech Days. Deployment is succeeded. Gehe auf meine Site, mache hier einen Refresh und habe hier jetzt meine Team-Members mit dabei. Also die ganz normale Listendesign, die ich hier anschauen, bearbeiten kann, aber erstellt mit diesem neuen List-Designer. Also das als kleinere Neuigkeit für klassisches SharePoint-Development mit Visual Studio 2012. Dann schauen wir uns das Application Development Model an. Wieso braucht man dieses Application Development Model? Bisher hat man mit SharePoint ja die Möglichkeit gehabt, Full Trust Solutions zu erstellen. Das sind Lösungen, die ein Administrator aufs Filesystem mit Berechtigung am Filesystem. Also ich brauche den Admin dazu, um diese Full Trust Solutions zu deployen. Mit SharePoint 2010 hat man dann schon versucht, die Sandbox-Solutions einzuführen, hauptsächlich wegen Office 365, weil ich dort nicht einem Admin sagen kann, hier, deploy mal bitte meine Farm-Solution in einer gehosteten Umgebung, die ich mit ein paar tausend anderen Mandanten teile, sondern da hat man versucht, mit den Sandbox-Solutions auf Site-Collection-Ebene mit limitierten Funktionalität vom SharePoint API Tests zur Verfügung zu stellen, aber war Sandbox Solutions waren leider ziemlich limitiert. Deswegen haben wir dieses App Development Model eingeführt. Das heißt, die Applikationen selber, die leben außerhalb vom SharePoint. Ich habe meinen SharePoint hier, der soll, wenn es geht, out of the box bleiben. Und meine Applikation kann auf einem Webserver nebendran oder in the Cloud, den ich selber hoste, die ich bei einem Provider hoste, oder auch in SharePoint sein und ich kommuniziere über Client-Side-Interfaces mit meinem SharePoint. Mit dem Ziel, SharePoint out of the box zu lassen, einfaches Migrationsszenario, einfaches Patching-Szenario. Ich habe Mandantenfähigkeit durch das, dass ich alles Standard lasse und habe meine Applikation parallel dazu. Sowas ging auch schon mit SharePoint 2010, nur war ich ziemlich limitiert auf die Version des .NET-Frameworks zum Beispiel. Also wenn ich versucht habe, eine ASP.NET MVC-Applikation zu erstellen, die mit SharePoint kommuniziert, dann konnte ich die MVC-Applikation schon mal nicht auf dem SharePoint verwenden, weil SharePoint nur .NET 3.5 verwendet. Ich musste die auf einem anderen Webserver verwenden, musste mir dann die Navigation wieder in meiner eigenen Applikation abbilden, die Masterpage holen, also dass man die eigene Applikation integrieren kann. Sowas ist alles einfacher geworden jetzt mit diesem neuen App Development Model. Nachteil ist aber, dass es für Entwickler, die das jetzige SharePoint API kennen, eine Umstellung sein wird, weil die neuen Interfaces alles JavaScript Client-Side-Interfaces sein werden. Ja, dann haben wir auch den Marketplace dazu, einmal bei Office 365, dann kann ich den Marketplace auch on-premise haben, mein Corporate Catalog, um Applikationen, die ich intern erstelle, in meinem Catalog zu publishen und meine User können die Apps dann, so wie sie sie brauchen, auf ihre Sites mit dazu nehmen. Jetzt haben wir zwei große Kategorien von SharePoint Apps. Einmal die SharePoint Hosted Apps, das heißt, die App selber liegt in SharePoint. SharePoint hostet das Ganze. Ich brauche keine zusätzliche Infrastruktur dafür. Das ist die einfachste Version. Ich habe Limitierungen. Ich kann nur Client-Side-Interfaces verwenden. Aber ich brauche keine eigene Hosting-Umgebung. Und wie sowas aussieht, möchte ich jetzt in der nächsten Demo zeigen. Ich lade hier meine SharePoint-Hosted-App, mit der ich hier einfach als einfachste Beispiel überhaupt zeigen möchte. Ich habe hier in meiner Default-Page ein Div-Element drin. Mein Display-Div und habe einen Button da drauf. Und mit dem Button wird mir hier ein JavaScript, mein Say-Hello-File, geladen. Und ich habe hier in dem Script-Folder in meinem Apps.js habe ich hier meine JavaScript-Methode, einfach nur, um mal einen statischen Text auszugeben. Meine Applikation, meine App selber hat noch braucht keine Berechtigung, also normalerweise müsste ich jetzt hier noch definieren, was möchte meine App denn mit SharePoint machen? Möchte sie von Listen lesen? Möchte sie auf Webs zugreifen? Hier kommuniziere ich noch gar nicht mit SharePoint, ich zeige das in einem anderen Beispiel später, aber hier könnte jetzt der Entwickler einstellen, was hätte die App denn gern für Berechtigung? Und ein User, der die Applikation installiert, würde dann sehen, dass die App versuchen wird, auf Webs lesend oder schreibend zuzugreifen und kann dann damit entscheiden, ob er das zulässt und die App installiert. Dann bilde ich die App und deploy die wieder hier auf meine TechDays-Site. Sehen das hier unten im Statusbar. Die App wird installiert. Deployment ist succeeded. Und ich gehe hier wieder auf meine TechDays-Site und habe jetzt hier meine App drauf, die SharePoint-Hosted-App. Debugger brauche ich jetzt nicht. Ich habe meinen Button da drauf und gebe einfach mein JavaScript hier direkt in der App aus. Wenn wir uns jetzt hier die URL angucken, dann sieht man, dass SharePoint die URL unique gemacht hat, indem es diesen Prefix hier, diese GUID, mit eingebaut hat. Ich habe eine eigene URL, wo all meine Apps drauflaufen, die contoso-apps.com, und habe hier hinten dann noch den Namen meiner Applikation. Also so wird die URL unique gemacht. Ich kann jetzt hier von meiner App auf sämtliche Listen in meinem Parent Web darauf zugreifen. Das heißt, wenn ich zurückgehe in meine Tech Days Site, das ist mein Parent Web. Das heißt, ich könnte auf sämtliche Listen hier von meiner App darauf zugreifen. Also für einfache Szenarien, so eine Vertragsmanagement-Applikation zum Beispiel, die Dokumente, die hier auf dem Level in der Document Library liegen, aber mit einer eigenen App, also mit einem User Interface drüber, für meine User, damit die damit zum Beispiel Verträge verwalten können oder eine einfache Spesen-Applikation, die Spesendaten in SharePoint-Listen speichert. Also ich habe hier kein eigenes Datenbankschema bei der SharePoint-App, sondern ich verwende als Storage SharePoint-Listen. Dann habe ich hier noch ein Beispiel, wie ich einen Client-Side-App-Part einfüge. Ich habe hier über Add New Item hier ein App-Part eingefügt. Nein, wo ist das App-Part? Taskpane-App. Das App-Part hier eingefügt. Und mit dem App-Part möchte ich einfach nur Inhalt von einer anderen ASPX-Page anzeigen, und zwar hier jetzt von dieser App-Part-Source. Das ist auch eine Page, die in meiner Pages-Library hier drin liegt und mit der ich hier auch wieder diese einfache Div- und JavaScript-Funktionalität hier ausgebe. Und das Ganze ist gerappt als ein Client-Side-Web-Part und erscheint somit dann auch im SharePoint-Dialog, um Webparts einzufügen. Also wenn ich jetzt hier auf meine Homepage gehe, kann ich hier mein Webpart hier, mein Tech Days App Part einfügen. Und wie gehabt, aber jetzt hier als Client-Seite Webpart hier das Webpart einfügen, die Properties setzen, habe hier eine Configuration Property, die auch deklarativ angelegt wurde, und kann jetzt hier zum Beispiel die Property ändern und so die Funktionalität hier zur Verfügung stellen. Und das Ganze war über dieses App-Part implementiert, wo ich hier eine Display-Message in dieser Configuration-Section definiert habe. Dann haben wir noch eine weitere Funktionalität, die ich hier über das SharePoint Project Item UI Custom Action implementiert habe. Das ist ein neuer Ribbon-Eintrag, mit dem ich meine Applikation starten möchte. Und das habe ich hier in meinem Ribbon-Element, was ich hier registriere für Listen vom Typ Document Library. Und zwar möchte ich damit meine App hier starten und habe dann hier noch mein Logo dazu und kann das jetzt hier in meiner SharePoint-Site verwenden. Dazu brauche ich aber jetzt erst noch eine Document-Library, und die lege ich an, indem ich hier eine App hinzufüge. Also in SharePoint 2013, alles was bisher eine Liste war, ist jetzt eine App. Ist ein Umdenken, aber es ist so, ich kann jetzt hier diese neue Document Library, diese Documents hinzufügen, habe jetzt hier meine erste App da drauf, lade mir hier ein Dokument hoch, kann ich hier über Drag and Drop mit jedem Browser hinzufügen, selektiere mein Item und habe hier jetzt in meinem Toolbar meinen neuen Ribbon-Button hier, dieses Show-App, was ich deklarativ über diesen Code, den ich gerade gezeigt habe, eingefügt habe und hier wieder redirecte auf meine eigene App. Also die eigene App, die kann das ganze Chrome, die Navigation, die Masterpage, CSS, alles behalten und sich von der SharePoint-Site holen, indem ich hier zum Beispiel, wenn ich in die Developer-Tools reingehe und hier in CSS, sehe ich hier, dass es hier diesen ASP.NET-Händler gibt, über den ich dann die CSS-Styles von der SharePoint-Site holen kann und in meiner eigenen App verwenden kann. Also das wäre so als die erste Möglichkeit für die Erstellung von Apps mit SharePoint als SharePoint-hosted Apps. Die zweite Möglichkeit ist dann diese sogenannten, sind die Cloud-hosted Apps. Kommen wir nochmal zurück auf die SharePoint-hosted Apps, Einsatzszenarien eigentlich für einfachere Applikationen, die kein eigenes Datenbankschema brauchen, die mit SharePoint-Listen als Storage auskommen, die somit einfache Funktionalitäten meinen Usern zur Verfügung stellen. Wie gesagt, alles, was bisher eine Liste war, ist jetzt in SharePoint 2013 eine App. Also es gibt eine Task-App, eine Document-Library-App oder ich mache hier meine eigenen, die basierend auf diesen Daten in den Listen neue Funktionalität zur Verfügung stellen. User kann diese App installieren aus dem Corporate Catalog zum Beispiel oder aus dem Marketplace und kann die auf seine Site hinzufügen. Und damit habe ich das große Ziel erreicht, dass ich keinen Code auf dem Custom Code auf dem SharePoint Server habe. Upgrades werden einfacher, Patching wird einfacher. Ich habe eine robuste und saubere Infrastruktur, ohne Custom Code darauf. Schauen wir hier mal noch, wie dieses Apps-Modell dasteht im Vergleich zu Full Trust Solution und zu Sandbox Solutions. Also das Client-Side-Object-Model kann ich bei allen drei Optionen verwenden. Bei Full Trust, bei Sandbox und bei den Apps natürlich. Das Server-Side-Object-Modell geht bei den Apps natürlich nicht. Das ist das Hauptziel, was wir erreichen wollen, keinen serverseitigen Code. Das heißt, es geht nur bei Full Trust, serverseitige Objektmodell und teilweise bei Sandbox. Also wir haben ja da die Einschränkung mit Sandbox. Remote Interfaces wie Web Services, wie WCF Services kann ich eigentlich bei allen verwenden, aber hauptsächlich bei den Apps. Dann haben wir dieses OAuth-Protokoll, mit dem die User Identity von SharePoint auf die App übertragen werden kann. Das verwende ich bei den Apps. Für On-Premise, also für Umgebung, die ich selber hoste, kann ich alle drei Modelle verwenden. Für Hosting-Umgebungen, wie zum Beispiel Office 365 oder eigene Hoster, die versuchen natürlich zu vermeiden, Custom Code und Full Trust Solutions zu implementieren. Die wollen ihre Infrastruktur sauber halten und haben deshalb SharePoint Sandbox Solutions oder halt das neue App-Modell. Marketplace gibt's nur mit Apps. Und ein weiterer Vorteil, den wir haben, wenn wir das neue App-Modell verwenden, ist diese Infrastruktur. Wenn ich eine Applikation installiere und uninstalliere, dass ich dieses Fallback-Szenario von der Infrastruktur schon habe. Also wenn ich möchte eine neue Version von meiner App installieren, das schlägt fehl, dann gibt es ein Rollback auf die zuletzt installierte Version. Sowas müsste ich selber machen mit einer Full Trust Solution, indem ich mein altes Deployment-Package wieder installiere. Jetzt haben wir noch hier die grafische Darstellung von den zwei groben Kategorien für SharePoint-Apps. Die erste Kategorie sind die SharePoint-Hosted-Apps. Ich bin limitiert auf Client-Side-Object-Model, auf meine SharePoint-Listen, die im Parent-Web drin liegen. Und wir haben diese zweite Option der Cloud-Hosted-Apps. Und Cloud-Hosted heißt nicht unbedingt, dass die wirklich in der Cloud liegen, sondern dass die halt außerhalb von SharePoint liegen. Das kann mein eigener Webserver sein, der irgendwo in meinem Unternehmen steht, oder es kann Azure sein oder ein anderer Hoster. Und da verwende ich dann die Client-Side-Interfaces, CSOM, Client-Side-Object-Model oder REST Representational State Transfer. Diese Cloud-Hosted-Apps gibt es dann wieder in zwei Unterkategorien. Einmal als Provider-Hosted-Apps oder wie sie bis Beta 2 hießen, Developer-Hosted-Apps. Ich habe meinen eigenen Webserver im Unternehmen, wo ich meine Applikation drauf deploye. Oder ich habe die Auto-Hosted-Apps, dass ich auf Azure ein Datenbankschema verwende, auf SQL Azure meine Datenbank, auf Windows Azure meinen IIS Hub und meine Applikation läuft auf dieser Kombination mit SQL und mit Windows Azure und ich habe nur noch mein App Manifest, was SharePoint eigentlich sagt, wo es die Applikation findet und was für Berechtigungen meine Applikation gerne möchte. Da haben wir das Ziel damit erreicht, dass die Applikation außerhalb von SharePoint liegt, jetzt hier bei diesem Cloud-Hosted-Modell auf einem IIS, das kann aber auch ein Apache, irgendein Webserver sein. Alles, was wir brauchen, ist ein Webserver, der HTTP und JavaScript aufrufen kann, um dann über diese Client-Side-Object-Models die Aufrufe gegen SharePoint zu machen. Und wie das aussieht, möchte ich jetzt in der Demo zeigen für die SharePoint, für die Provider-Hosted App. Und zwar habe ich hier eine Applikation, die gestartet wurde als reine MVC, Model View Controller Applikation, die hier in ihrem Controller Daten aus SharePoint ausliest, und zwar Termstore-Daten. Ich möchte hier Terms aus meinem Termstore auslesen. Und diese Terms, die habe ich hier, wenn ich in die Site-Settings von meiner TechDays-Site gehe, habe ich hier ein Termset People Job Title. Also diese Titel möchte ich hier mit meiner App auslesen und meine App selber ist eine MVC-Applikation. Ich entwickle die Applikation völlig unabhängig von SharePoint. Die Abhängigkeit, die ich habe, ist hier über das Client Object Model, wo ich dann hier meinen Kontext hole und kann dann über diese Taxonomy Session auf den Term Store innerhalb von SharePoint zugreifen. Danach habe ich jetzt noch, damit ich meine MVC-Applikation, die ja so noch nichts davon weiß, dass sie jetzt eine SharePoint-App ist, habe ich hier dieses App-Projekt hinzugefügt und damit habe ich hier dieses App-Manifest, wo ich dann definieren kann, was möchte meine Applikation denn? Ich möchte Full Control auf die Site Collection und ich möchte Read auf den Term Store. Und damit kann ein User bei der Installation dann entscheiden, lasse ich das zu oder lasse ich es bleiben. Im Projekt selber setze ich dann nur noch mein SharePoint-App-Projekt als Startup-Projekt und gebe hier eine Project-Dependency an, dass wenn ich mein App-Projekt deploy, dass dann auch meine MVC-Applikation gestartet werden soll. Hier im Manifest habe ich den Parameter drin, wo SharePoint denn meine App findet. Es soll diese Read Terms Page starten aus meiner MVC-Applikation. Und ich übergebe den Gruppennamen von meinem Termset und den Namen des Termsets selber hier an SharePoint, um damit dann auf den Termstore zuzugreifen. Meine Startpage hier, den ich hier in SharePoint angegeben habe, ist diese Read Terms und das ist die Standard MVC-Page, in dem ich hier nur noch den Titel und die URL ausgebe. Ich build die Applikation, succeeded, und ich starte jetzt die Applikation. Jetzt wird meine App installiert und es wird meine MVC-Applikation gestartet. Und der User sieht jetzt, hier gibt es diese neue Taxonomy-Browser-App, die möchte gerne Full Control auf die Site Collection, also so wie ich es in meinem App-Manifest angegeben habe, und sie möchte Read Access to Enterprise Managed Metadata Service, also auf die Taxonomie, das ist okay, truste, und habe hier dann meine neue App da drauf, die Taxonomy Browser App, und starte die jetzt und habe jetzt, bin ich hier wegnavigiert von meiner SharePoint URL auf meine MVC App, die jetzt hier auf meinem Localhost läuft, und die hat sich auch wieder die Navigation vom SharePoint geholt, aber ist so unabhängig von SharePoint, also liegt außerhalb von SharePoint und hat hier über diesen Link Back to Site kann ich dann zurück nach SharePoint und kann hier jetzt dann auf den Term Store zugreifen, indem ich hier jetzt zum Beispiel diesen neuen Job Title anlege, gebe hier jetzt noch den CTO und mache hier meinen Refresh in meiner App und sehe, dass ich jetzt hier über das Client-Side-Object-Model von meiner eigenen MVC-Applikation aus auf SharePoint drauf zugreifen kann. Und das muss nicht eine MVC-Applikation sein, das kann eine .NET Webforms-Applikation sein, das kann PHP sein, das kann alles Mögliche sein. Ich brauche einfach nur HTML und JavaScript, um damit dann mit SharePoint zu kommunizieren. Also das waren die zwei grundsätzlichen Kategorien von SharePoint-Apps. Jetzt bin ich in die falsche Richtung. Die SharePoint-Hosted-App und die Cloud-Hosted-App. Und Cloud war eben hier mein lokaler IIS. Unterschiede nochmal zwischen diesen beiden Kategorien. Also die Cloud-Hosted-App ist eigentlich so das Standard-Szenario. Ich habe mein eigenes Datenbankschema. Das könnte zum Beispiel mein Dossier-System sein. Das könnte meine Vertragsmanagement-Software sein, wo ich ein eigenes Datenbankschema habe. Aber wo ich von Funktionalitäten von SharePoint profitieren möchte, wie zum Beispiel das Speichern von Dokumenten, das Suchen von Dokumenten, also die ganze Infrastruktur, die mir SharePoint bietet, mit dem Load Balancing, mit der Search Engine, mit Taxonomie, die ich nicht selber in meiner Applikation nachbauen möchte, kann ich so von SharePoint verwenden. Aber ich habe mein eigenes UI dafür und kann so meinen Usern einige Sachen verstecken, die vielleicht in SharePoint out of the box komplizierter werden. Die SharePoint-Hosted-Apps für einfachere Applikationen, wo ich kein eigenes Datenbankschema brauche, aber dafür brauche ich keinen eigenen Host, sondern SharePoint ist als Host für meine Applikation da. Ich kann mir da drin meine Listen anlegen, die ich für die Applikation brauche und habe dann nur noch das User-Interface in meiner SharePoint-App drin. Mandantenfähigkeit ist mit einer SharePoint-Hosted-App auch einfacher, weil jedes Mal eine neue Instanz von der App in diesem Child-Web erstellt wird. Wenn ich eine Cloud-Hosted-App mandantenfähig machen möchte, muss ich das in meinem eigenen Datenbankschema machen, indem ich zum Beispiel partitioniere, dass ich da einen Key drin habe, der mir angibt, welcher Record für welchen Mandanten angelegt wird. Dann haben wir hier drei verschiedene User-Interface-Möglichkeiten für SharePoint-Apps. Wir haben diese Full-Immersive-Apps, also die den ganzen Bildschirm einnehmen. Dann haben wir einen App-Part, ähnlich wie ein Web-Part, aber ich habe halt, meine Applikation rendert nur einen kleinen Teil von meinem Fenster. Und ich habe diese Extension-Apps für Kontextmenü-Einträge, für einfache Befehle, mit denen ich meine SharePoint-Funktionalität erweitern möchte. Scope ist auch unterschiedlich. Bei den SharePoint-Hosted-Apps ist der Scope immer innerhalb von meinem Parent-Web. Also ich kann auf Listen in meinem Parent-Web zugreifen. Bei Cloud-Hosted-Apps, wie zum Beispiel bei meiner Provider-Hosted App, die ich gerade mit MVC gezeigt habe, da muss ich das selber sicherstellen. Wenn ich mehrere Mandanten mit derselben Applikation bearbeiten möchte, muss meine App diese Funktionalität zur Verfügung stellen. Dann ist jede App isoliert. Wir haben es in der URL vorhin gesehen, dass SharePoint diese URL unique macht, damit man damit Cross-Site-Scripting vermeiden kann. Ich kann über die Berechtigung definieren, was möchte meine Applikation von SharePoint, dass ein Anwender aussieht, was lasse ich zu, was handle ich mir damit ein, wenn ich diese Applikation installiere. Und wenn ich die Applikation dann erstellt habe, dann kann ich sie entweder auf 365 Marketplace oder auf meinem Corporate Catalog kann ich sie da drin publishen, um sie dann meinen Usern zur Verfügung zu stellen. Kommen wir zum Client-Side Object Model und zu den REST Interfaces. Also das ist die neue Kommunikation, wie die externe Applikation mit SharePoint kommunizieren kann, um Listendaten zu lesen, um zu schreiben, um zu löschen, also die ganzen CRUD, Create, Read, Update, Delete Operationen mit SharePoint machen zu können. Client-Side Object Model gab es schon mit SharePoint 2010, aber auch sehr limitiert. Wir hatten drei verschiedene Möglichkeiten. Einmal über das .NET Managed Client-Side Object Model. Wir hatten Möglichkeit über Silverlight Client Object Model und über JavaScript. Und Silverlight ist übrigens immer noch ein sehr attraktiver Weg, um Anpassungen auch in Office 365 zu implementieren, weil Silverlight ja auf dem Client ausgeführt wird und somit kann ich Code, der eigentlich 365 nicht zulassen würde, kann ich, indem ich den Code in einen Silverlight XAP-File packe, der ja dann clientseitig ausgeführt wird, kann ich damit Web-Services-Calls machen und Sachen, die ich eigentlich sonst serverseitig nicht machen könnte. Also die Option gibt's immer noch. Also hier die drei Möglichkeiten von Custom Code Solutions. Wir haben die .NET Managed Library, die ich hier bei Microsoft SharePoint Client und Microsoft SharePoint Client Runtime, diese DLLs habe ich zu meinem Projekt hinzugefügt und kann dann somit auf das Managed.NET Client Object Model zugreifen. Mit Silverlight nehme ich die Referenzen auf Microsoft SharePoint Client Silverlight und Runtime und kann dann damit auf SharePoint zugreifen. Oder ich verwende das JavaScript über die sp.js, um da dann über JavaScript auf SharePoint zuzugreifen. Den WCF-Service, Client SVC, den gab es schon in 2010. Nur unterstützt er jetzt auch die ganzen REST-Calls. Also unterstützt die ganzen HTTP-Put-Get-Merge-Delete-Kommandos und er ist erweitert worden, dass man jetzt auch über OData-Protokoll darauf zugreifen kann. An Erweiterung gab es also, dass jetzt viel mehr abgedeckt wird als in 2010, dass ich jetzt hier auch User-Profile managen kann. Search-Einstellungen, Taxonomy war so ein großer Kritikpunkt in 2010, dass ich Termsets, Gruppen, Terms nicht über diesen Service anlegen konnte. Mit dem Client-Side-Object-Model funktioniert das jetzt alles. Also viel mehr an Funktionalität jetzt hier im Client-Side-Object-Model als mit 2010. Aber ist ja auch klar, wenn man die Entwickler dazu bringen möchte, mehr Client-Side-Object-Model zu implementieren, dann muss die Funktionalität auch da sein. Weil Client-Side-Object-Model hat man eigentlich in 2010 eingeführt, weil immer mehr Firmen eigene WCF-Services geschrieben haben. Ein WCF-Service hier, um Terms dort zu erweitern, einen, um vielleicht mit User-Profil zu kommunizieren. Viel Custom-Development für solche Erweiterungen. Dann hat man versucht, das in das Client-Side-Object-Model zu packen. Man hat einen Endpoint, man hat verschiedene Methoden dazu. Oh, nur leider war halt nicht 100% der Funktionalität, die es mit dem Server-Side-Object-Model gab, über Client-Side zur Verfügung gestellt. Und da hat man jetzt mit 2013 viel mehr an Funktionalitäten jetzt auch über den Client-SVC-WCF-Service offen gemacht. In 2010 gab es ja diesen List Data Service, also Project Astoria, .NET Data Services, wie ich über REST an diese SharePoint-Daten drankomme. Den List Data Service gibt es weiterhin, aber es ist eigentlich deprecated, soll für neue Funktionalitäten nicht mehr verwendet werden, sondern dann für neue Funktionalitäten das Client Object Model. Wenn ich jetzt das Client Object Model verwende, also je nachdem, ob ich meinen Managed Client habe, das ist der untere Teil, oder den JavaScript Client, ist das Modell eigentlich beides mal ähnlich. Ich habe hier meinen Client hier unten, formuliere hier über das Managed Object Model, was ich gerne möchte. Ich möchte auf eine Liste zugreifen oder Listen anlegen, Items in Listen anlegen. Damit erstellt mir mein Client ein XML-Paket, schickt es an den Client SVC WCF Service, der übersetzt es mit dem Server-Side-Objektmodell und führt es gegen die Datenbanken aus. Kriegt das Ergebnis zurück, Client SVC macht daraus JSON und schickt JSON zurück an den Client. Und mit HTML-Clients und JavaScript kann ich die JSON-Response dann direkt binden an irgendwelche grafischen Elemente. Vom JavaScript-Client aus ist es ähnlich, nur dass ich hier halt asynchrone Modell verwende, um über JavaScript meine Anfrage zu definieren, schickt es wieder als XML an den Server, wird übersetzt mit dem serverseitigen Objektmodell, liefert JSON zurück und kann JSON dann wieder in meinem JavaScript-Client verwenden, um das an UI-Elemente zu binden. Falsche Richtung. In SharePoint Foundation gibt es nur wenige Änderungen am Client-Side-Object-Model. Die meisten hat man gebraucht, um am Server die Funktionalität, die es vorher nur mit dem serverseitigen Objektmodell gab, wie Publishing, wie Taxonomie, wie User-Profile, dass man die aufbohrt und dann auch über Client-Side-Object-Model und REST zur Verfügung stellt. Hier haben wir ein Beispiel dazu, sieht eigentlich aus wie in 2010. Client-Side-Object-Model, ich brauche die Referenz auf meinen Client-Kontext, gebe die Credentials an und formuliere dann, was möchte ich gern. Ich möchte jetzt hier auf Listen zugreifen. Client-Side-Object-Model für Managed-Client ist synchron, das heißt, ich habe hier keine asynchronen Aufrufe drin, führe eins nach dem anderen aus und habe dann hier meine Listendaten für die Query aus und kann jetzt hier in diesem Loop zum Schluss durch meine ganzen Listentitel durchloopen. Also das ist wie gehabt in 2010. Ich habe halt jetzt nur neue Namespaces, um Taxonomie, User Profile, Publishing, alles was in den Assemblies drin ist, jetzt auch noch zu verwenden. Von JavaScript aus ist das Ganze jetzt hier asynchron. Das heißt, ich formuliere hier meine Query und führe die dann asynchron aus. Im Erfolgsfall wird mir hier mein OnDisplaySiteInfo aufgerufen und kann dann hier meinen Titel von meinem Web, die URL auslesen und das dann auf mein UI dann binden. Also das ist eigentlich gleich wie bei 2010. Wir haben nur viel mehr neue Namespaces. Wie sieht es jetzt aus in einer Applikation? Habe ich hier eine Demo mit Client-Side-Object-Model und REST-Interface. Lad mir hier mein Projekt und habe hier verschiedene Pages, wo ich einmal auf SharePoint-Listen zugreifen möchte und die dann verschieden darstellen möchten. Ich kompiliere das Ganze mal und deploy das hier jetzt auf meine TechDays-Site. Adding Solution, Activating Features. Und Attach. Okay, und habe jetzt hier verschiedene Pages deployed Und hier ein ganz einfaches Beispiel, um nur mal die Informationen vom aktuellen Web auszulesen. Und ich kann jetzt hier jQuery, JS Render, sämtliche JavaScript Libraries, die es gibt und oder die ich in meinem Unternehmen einsetze, kann jetzt hier verwenden. Und ich möchte jetzt hier auf das Webobjekt zugreifen und im Erfolgsfall wird mir hier onDataReturned aufgerufen. Wir haben hier Daten und kann die Daten jetzt hier an meinen UI binden, um jetzt hier diese ID oder den Titel von meinem aktuellen Web hier auszugeben und habe das jetzt hier in meinem UI drin. Also ganz ein einfaches Beispiel, wie ich über Client-Side Object Model jetzt hier auf Properties von meinem aktuellen Web drauf zugreifen kann. Oder hier, wie ich auf Listen von meinem Web zugreifen kann. Auch wieder asynchron. Sobald ich Daten habe, wird mir hier mein onDataReturned aufgerufen und ich kann damit wieder mein HTML generieren, um die Listen, die mir SharePoint zurückgeliefert hat, hier darzustellen. Ich habe hier noch ein Beispiel, wo ich dann auch einen Filter dabei habe. Ich möchte hier Listen, die nicht versteckt sind, und kriege hier wieder die Daten zurück, binde das an meinen UI, jetzt hier mit JS Render, dass ich das an meine HTML-Elemente binden kann und habe jetzt nur noch die Listen, die nicht versteckt sind, also meine User-Listen. Und hier ein letztes Beispiel, um Daten aus einer Custom-List zu lesen. Ich möchte jetzt hier von meiner Liste mit Titel Customers auswählen, mein Title, First Name und das Workphone, die Telefonnummer, kriege meine Daten hier zurück und binde es wieder hier an mein Template und habe das hier einmal nur als flache Liste oder hier im zweiten Beispiel mit einer Tabelle drin. Und wenn wir jetzt das Ganze hier noch mit Fiddler anschauen, dann sehen wir schön die ganzen Requests und die Antwort dazu. Ich mache jetzt führe das nochmal aus und habe hier im Fiddler HTTP OK und sehe jetzt hier in meinem JSON meine Antworten, wie hier zum Beispiel den ersten Record aus meiner Custom-Liste hier, Robin, zweiten hier mit Andrew. Also Fiddler zeigt uns hier schön an, welches JSON kommt hier zurück an meine Applikation, damit ich das entsprechend binden kann. Okay. Also das war die Demo zu Client-Side Object Model mit JavaScript. Warum ist das Ganze so wichtig? Also REST und Client Interfaces wird in der Industrie immer interessanter, weil halt immer mehr Systeme über diese REST Interfaces ihre Daten zur Verfügung stellen. Sie sind einfacher zu verwenden als SOAP-basierte Interfaces. Ich kann JSON-Antworten direkt an HTML binden. Ich muss nicht noch ein Parsing machen, die Daten in einem DOM laden und dann durch das DOM durchloopen oder da XPath drauf machen. Die ganze Parsing fällt somit weg. OData, das ist dieser Industriestandard, ist eigentlich das ADO.NET for the Web, wie ich Daten über eine URL einem Client zur Verfügung stellen kann. Gibt es auch immer mehr Systeme, amerikanische Regierung zum Beispiel, die stellt sehr viele statistische Daten über solche OData-Datenquellen zur Verfügung, die ich dann von jedem beliebigen HTML-Client verwenden kann und in eine eigene Applikation einbinden. Oder auch Excel zum Beispiel, das neue Excel, kann ich direkt auf OData Data Sources binden und dann die Charting-Funktionalitäten von Excel verwenden, um diese Daten grafisch darzustellen. OData implementiert auch wieder diese Create, Read, Update, Delete Statements, dann über HTTP-Verben, über Get, Put, Merge, Delete. Und ich habe aber auch Methoden, wie zum Beispiel das Web, das Get by Title, dass ich auf Objekte direkt darauf zugreifen kann. Die URL selber, die hat dieses dreistufige Format, dass ich hier einmal die Service Root UI habe, also auf welche Datenquelle möchte ich darauf zugreifen, wie hier zum Beispiel auf diese odata.org. Ich möchte diesen OData Service verwenden und da auf die Products Kategorie und dann das Ganze noch sortiert haben. Also das Ganze ist wie ein SQL Query, aber in einer URL dann drin. In SharePoint selber haben wir ja diesen Client SVC Service, der in dem _vte-bin-Verzeichnis war. Das hat man jetzt zusammengefasst, also __vte-bin Client ist jetzt neu API, damit die URL kürzer wird. Und somit werden wir endlich, weiß jemand, für was VTI steht? Das stammt noch von der Akquisition von der holländischen Firma Vermeer Technology Incorporated. Die ist die Firma, die Frontpage damals entwickelt hat. Und bis heute waren eigentlich die Spuren von Frontpage hier in SharePoint mit VTI für Vermeer Technology Incorporated. Das ist jetzt weg. Das heißt, wir haben diesen Alias für _API, um somit dann direkt darauf zugreifen zu können. Da haben wir hier nochmal Beispiele. Um auf Listen zuzugreifen, kann ich hier dieses _API Web Lists verwenden. Ich kann auf Listen, wie zum Beispiel hier auf die Announcements-Liste direkt zugreifen oder mir die aktuellen Web-Templates holen. Also so kann ich eine ganze Query als URL definieren. Und das Schöne ist, ich kann die ganze Query direkt im Browser direkt testen. Und da möchte ich jetzt noch zum Schluss ein paar Beispiele dazu zeigen, wie solche Queries aussehen. Ich habe hier eine ganz einfache, indem ich hier nur mal auf das Web zugreife und kriege jetzt hier sämtliche Daten zu meinem Web im Browser hier direkt, hier zum Beispiel die Local ID oder das Template oder die URL oder den Titel, alles direkt hier über die REST-URL. Dann ein Beispiel, um auf all meine Listen zuzugreifen, die in meinem Web sind, die hier dann zum Beispiel verschiedene Listentitel drin habe. Oder auch ein bisschen komplizierter, dass ich hier auf Listen, wie zum Beispiel hier auf die Customers-Liste, direkt drauf zugreife und mir meine List-Items hier auslese, hier von dieser Customers-Liste. Dann kann ich hier auf bestimmte Attribute zugreifen, dass ich jetzt hier nur den Titel von meinem Web möchte. Und hier noch zwei weitere Beispiele, sämtliche Items jetzt von meiner Customers-Liste. Und habe die hier alle schön immer im Browser drin und habe die ganzen Items hier drin. Und ein letztes Beispiel, wie ich dann von meiner Customers-Liste da noch ein SQL-ähnliches Statement ausführe, sämtliche Customers, die mit A anfangen, also die und davon den First Name, Title und Workphone und kriegt das dann hier auch direkt im Browser und könnte das jetzt so von meinem Client aus verwenden. Also das als ein paar Beispiele zu REST Interfaces. Und damit wären wir eigentlich durch. Überblick, was gibt es Neues für Entwickler in SharePoint 2013? Visual Studio Integration, klassisches Development eigentlich wie gehabt. Klassisches Development brauche ich immer noch für Sachen wie zum Beispiel Timer Jobs. Die kann ich nicht mit Client-Side-Object-Model definieren. Dann das ganze neue App-Modell mit diesen SharePoint-Hosted-Apps, mit Cloud-Hosted-Apps, um Funktionalität von SharePoint rauszunehmen, um das außerhalb von SharePoint zu installieren. Und dann die ganzen Client-Side-Object-Model und REST. Gibt es Fragen? Wenn's, ja? Ja, genau. Ja, wenn in Put oder in Merge übersetzt. Ja. Sandbox-Solutions gibt es zwar noch, aber die sind auch eigentlich deprecated, weil man hat zu viele Limitationen mit Sandbox-Solutions geführt. Wer von Ihnen setzt Sandbox-Solutions ein? Ja, eine kleine Mehrheit, Minderheit, eine kleine Minderheit. Ja. Ja, es gibt einfach zu viele Limitationen mit Sandbox-Solutions. Wurde eingeführt wegen Office 365, die waren auch nicht sehr glücklich damit. Deswegen Client-Side-Object-Model für die Zukunft. Ja, deprecated means we still have it, but it's not encouraged for you to use it anymore. So man soll genau, ja. Und da gibt es noch einige andere Sachen, die nicht mehr so unterstützt sind. InfoPath Forms Designer gibt es zwar noch, aber da geht auch der Trend hin mehr zu Web-Interfaces. Aber man kann natürlich den Fat-Client erst wegnehmen, wenn der Web-Client soweit da ist, dass er alle Funktionalität bietet. Oder auch mit NAPA-Tools habe ich zum Beispiel gar nicht vorgestellt. Die App, die es gibt, um auf 365 im Browser drin Apps zu entwickeln. Also ich habe im Browser IntelliSense, kann da drin meinen Code schreiben, kann debuggen, alles im Browser drin, aber natürlich lang nicht so viel wie Visual Studio. Deswegen, Visual Studio wird es weiterhin geben, aber einige von diesen Fat Clients wird auf die Zeit weniger Bedeutung haben. Oder dass man in SharePoint Designer den Design View wegnimmt, geht auch in die Richtung. Man wird versuchen, es wird alles in Richtung Web hinwandern. Die gibt's auch noch, ja. Sie ist sogar erweitert worden, also SharePoint stellt einen WCF-Service zur Verfügung und ein Client kann damit mit SharePoint kommunizieren. SharePoint published einen WCF-Service und die externe App kann dann den Endpoint verwenden, um SharePoint zu sagen, hey, hier kommt was Neues aus SAP oder von einem anderen System. Ich könnte meine App mit LightSwitch implementieren und dann halt über Client-Side-Object-Model mit SharePoint Daten holen. Ja, also, ja, weil LightSwitch ist für mich dann nur ein Typ von Web-Applikationen. Mit was das jetzt erstellt wird, ist eigentlich egal. Ich kommuniziere über Client-Side-Object-Model. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, ich bin sonst nachher noch hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß noch an Tech Days.